Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist der Finanzberater Ingo Gottwald zu Gast und spricht mit mir über das Thema Kaufpreisermittlung und Eigenkapital. Ingo Gottwald hat ursprünglich eine Banklehre gemacht, war viele Jahre als Firmenkundenberater unterwegs und ist nun seit über 15 Jahren in Kassel und im Landkreis unterwegs als selbstständiger Berater für kleine und mittlere Unternehmen. Er berät auch zum Thema der Unternehmensnachfolge, bringt also ganz viel Erfahrung mit und ich freue mich, dass er heute als Gast hier ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Guten Morgen, Herr Gottwald.
Ja, guten Morgen, Frau Post.
Herzlich willkommen in der IHK.
Ja,
ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind und wir darüber sprechen, wie Nachfolger beurteilen können, was eigentlich ein fairer Preis für ein Unternehmen ist und wie viel Eigenkapital zum Kauf eines Unternehmens benötigt wird. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute hier zusammensitzen und über dieses Thema gemeinsam sprechen. Ich schlage vor, dass wir einfach mal mit der ersten Frage starten.
Gerne.
Ein möglicher Weg, ein Unternehmen zum Kauf zu suchen, ist der Besuch von Online-Unternehmensbörsen. Dort werden die Unternehmen in der Regel anonym und in einem kurzen Steckbrief vorgestellt. Dabei fällt einem schnell auf, dass nicht alle Unternehmen einen Verkaufspreis angeben. Stattdessen werden Größen wie die Mitarbeiterzahl und der Jahresumsatz angegeben. Lässt sich daraus ein Kaufpreis ableiten?
Ja, das ist so ein bisschen Fachsprache am Ende des Tages, aber man kann tatsächlich einen Kaufpreis ableiten, weil es ja Betriebsvergleiche und Branchenkennzahlen gibt. Und man kann über die Zahl der Mitarbeiter und das Durchschnittseinkommen in einer Branche ungefähr ermitteln, wie viel Personalkosten entstehen bei einem Unternehmen. Und wenn man das dann in Relation zur Personalkostenquote setzt, kommt man auf Umsatzwerte. Man kennt Ertragskennzahlen und kann über diese Dinge dann natürlich auch so ein bisschen dahin kommen, welche Gewinne von dem Unternehmen erzielt werden. Und dann gibt es sogenannte Finanzmultiplikatoren, mit deren Hilfe Sie dann mal in einer ganz einfachen Rechnung Gewinn mal Faktor X oder Y mal eine erste Indikation haben, wie hoch denn der Kaufpreis für so ein Unternehmen sein könnte. Aber das ist nur eine erste Bandbreite und eine erste Einschätzung. Man muss natürlich dann noch mal ein bisschen mit Fachleuten in die Tiefe gehen. Aber man hat zumindest mal eine Vorstellung, wo es hingehen kann und kann dann auch trennen, ist das für mich interessant oder ist das eine Nummer zu groß oder zu klein, weil es nicht meinen Vorstellungen dann entspricht.
Also heißt, den Gewinn müsste man schon auf jeden Fall auch erfragen beim Unternehmen?
Also der Gewinn ist schon die entscheidende Größe, weil natürlich kaufe ich auch die Substanz eines Unternehmens. Aber am Ende ist es ja so, die Erträge sind ja das, was es ausmacht. Aus den Erträgen, aus dem Cashflow zahle ich hinterher die Rate für die Finanzierung, die ich aufnehme. Daraus kann ich Investitionen tätigen und mein Unternehmen weiterentwickeln. Insofern ist Substanz und Umsatz wichtig, aber die wichtigste Kenngröße ist natürlich der Gewinn, die Umsatzrentabilität und der Cashflow sind schon die wichtigsten Punkte.
Okay, heißt aber auch, dass dann die Nachfolger gar nicht drum rumkommen, auf jeden Fall das Unternehmen anzuschreiben und mehr Informationen sich einzuholen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen schon sehr mit Fachleuten in die Tiefe gehen, um tatsächlich dann wissen zu können, entspricht das Unternehmen mit allem, was da ist, Ihren Vorstellungen. Weil das ist natürlich wie im normalen Leben auch, wenn Sie privat ein Haus kaufen, das wird hübsch gemacht für den Käufer, für den Interessenten, der kommt und das Ganze besichtigt. Und es gibt vieles, was dann nicht ganz auf den ersten Blick immer sichtbar ist.
Ja, dann eine Frage, die sich da ganz gut anschließt, ist, dass es viele zukünftige Nachfolger gibt, die bei der Suche nach dem Unternehmen sich fragen, ob es eigentlich zu einem fairen Marktpreis angeboten wird. Und was muss ich denn als Kaufinteressent wissen, um beurteilen zu können, ob der Preis, den das Unternehmen angesetzt hat, fair ist?
Also der faire Preis ist natürlich am Ende immer der, auf den man sich einigt, wo beide sagen, okay, da bin ich mit zufrieden. Aber um dazu zu kommen, muss man mit Fachleuten wirklich im Detail sich mit den Zahlen des Unternehmens beschäftigen. Man muss die Bilanzen analysieren lassen, man muss sich mit den unterjährigen Zahlen beschäftigen, BWAs, man muss das Thema Auftragslage sich zu Gemüte führen. Und ganz wichtig, man sollte sich die Unternehmensbewertung zeigen lassen, weil der Kaufpreis, den der Verkäufer nennt oder die Bandbreite, ist ja irgendwie entstanden. Die hat er ja auch irgendwie errechnet. Und man muss natürlich wissen, unter welchen Annahmen diese Berechnungen stattgefunden haben, um beurteilen zu können, okay, passt das zu mir, passt das nicht? Weil es kann ja durchaus sein, dass über die ein oder andere Entwicklung in der Zukunft, die sich in der Branche abspielt, unterschiedliche Einschätzungen da sind und der Verkäufer das vielleicht anders sieht, als ich das sehen würde. Und wenn man dann so diese harten Fakten rund um die Zahlen hat, die man im Übrigen immer mit einem Fachmann, mit einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Unternehmensberater zusammenprüfen lässt, macht es immer Sinn, noch eigene Brancheninformationen einzuholen von Berufsverbänden, Fachverbänden, um so ein bisschen die zukünftigen Entwicklungen, was in der Branche Usus ist, zu dem, mit dem vergleichen zu können, was das Unternehmen sagt, wie es abläuft.
Also eine Marktanalyse.
Ja, genau, genau.
Oder Wettbewerbsanalyse
Markt
auch. Beides.
Und Wettbewerbsanalyse
also lohnt
auch,
sich genau. Ja sowieso dann einen Businessplan zu schreiben. Ja.
Auf alle Fälle. Aber man muss da schon sehr intensiv einsteigen, weil man sich ja letzten Endes nachher über die Finanzierung für 15 Jahre an das Unternehmen bindet. Und da muss man ja dann auch glücklich werden. Es soll ja auch wirtschaftlich funktionieren.
Und wenn man sich jetzt auf einen fairen Kaufpreis geeinigt hat, nehmen wir mal an, das wäre 600.000 Euro. Mhm. Wie viel Eigenkapital und welche Sicherheiten sollte ich denn idealerweise mitbringen, damit der Kauf für mich in Frage kommt?
Also im Normalfall ist es so, dass es für den Käufer am charmantesten ist, auch unter der Überschrift, wie hoch ist nachher die Rate, die ich bezahlen muss, wenn ich irgendwas so um die 20-25% Eigenkapital mitbringe. Es muss nicht so viel sein, aber 15% sind, sage ich mal, aus meiner Sicht so ein bisschen die Untergrenze, weil das die Benchmarks, die Schwellwerte sind, wo öffentliche Finanzierungspartner dann auch Eigenkapital unterstützende Förderungen geben oder man vielleicht den einen oder anderen Zuschuss noch bekommen kann. Und an Sicherheiten muss man ansonsten immer damit rechnen, dass man natürlich die persönliche Bürgschaft stellen muss bei einer Bank. Eine Risikolebensversicherung ist sinnvoll, um wenn irgendwas mit der handelnden Person ist, dass die Familie abgesichert ist. Und die restlichen Sicherheiten kommen in der Regel aus dem zu kaufenden Unternehmen. Das heißt, man kann die Wirtschaftsgüter als Sicherheit geben, sicherungsübereignen. Banken lassen sich auch gerne die Forderungsbestände an Kunden abtreten. Schön ist, wenn es ein Grundstück dabei ist, ne, dann kann die Bank tatsächlich auf Grund und Boden eine Grundschuld eintragen. Das sind eigentlich so die gängigen Dinge. Aus seinem Privatvermögen, das sollte man klar abgrenzen, bin ich der Meinung, dass man eher ein Drittel, maximal 50% von seinem zur Verfügung stehenden freien Vermögen einsetzen sollte, weil man ja immer daran denken muss, dass es vielleicht auch noch Plan B gibt. Es läuft vielleicht nicht ganz so rund im ersten Anlauf, wenn ich die Firma übernommen habe und weiterentwickeln will. Und dann muss ich vielleicht nochmal zur Bank was nachfinanzieren. Und das ist wie im Leben. Es ist immer gut, wenn alle was dazu beitragen können. Also auch der übernommen hat.
Ja, und vielleicht schläft man auch ein bisschen beruhigter, wenn man weiß, man hat noch was auf der hohen Kante, wenn auch privat was passiert.
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Durch Unternehmertum sollte, egal was man macht, nie die Privatsphäre in Mitleidenschaft gezogen werden. Das muss man also von Anfang an klar abgrenzen, auch mit seiner Familie besprechen, welchen Vermögensanteil man einsetzen möchte, weil man hat ja auch eine eigene familiäre Lebensplanung. Und das muss man klar abgrenzen. Und wenn man das getan hat, dann kann man mit den Mitteln agieren und die sinnvoll einsetzen.
Also in diesem konkreten Beispiel, um das nochmal zusammenzufassen, würde das heißen, dass ich im Idealfall 120.000 Euro Eigenmittel einbringe. Mhm. Heißt also im Idealfall wiederum ungefähr 240.000 Euro bis zu 360.000 Euro privat zur Verfügung habe.
Wenn man dann auf diese Quote kommt, man nur ein Drittel oder 50% von seinem frei zur Verfügung stehenden Vermögen einsetzen will, ist das letztendlich der richtige Umkehrschluss. Mhm. Es muss nicht immer alles im Bar da sein. Teilweise kann man ja auch überlegen, ob man zumindest in Teilbereichen das eigene Haus mit einer Grundschuld belastet. Mhm. Ist aber natürlich eine Sache, die man, wie gesagt, familiär klären muss im Hinblick auf Zukunftsplanung. Aber da kann man auch separate Bausteine mit der Bank abstimmen, dass man dann sagt, okay, ich habe hier einen Finanzierungsbaustein, der ist übers private Haus abgesichert, der wird als erstes abbezahlt. Solche Strukturen kann man dann natürlich schaffen, damit man sein Privatvermögen so schnell wie möglich rausbekommt oder wieder frei bekommt.
Also auch ganz spannend, dass Sie das Thema ansprechen mit der Grundschuld aufs Haus, weil das geht ja nur dann, wenn mein Haus schon abbezahlt ist.
Das macht nur dann in der Tat Sinn, wenn es maßgebliche freie Anteile auf so einem Haus gibt. Und da sind Banken aber schon sehr käuferkundenorientiert, weil sie sagen, naja gut, wenn da nur 20% oder 10% freie Werte sind, dann will da in der Regel auch meistens keiner was eintragen. Ja, da muss schon wirklich ein relativ großer Deckel zu finanzieren sein und dasselbe auch, was das Thema monetäres Vermögen angeht. Wenn Sie 50.000 Euro haben und damit es irgendwie zu diesen Quoten kommt, Sie 40 davon einsetzen müssten, dann wird die Bank auch sagen, komm, auf diesen letzten Euro kommt es nicht an, behalte es lieber als Reserve, das ist uns lieber, weil wir wissen, es führt nicht gleich zu irgendwelchen Missständen. Und dann finden wir aber auch dafür die Finanzierung.
Es ist ja jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Unternehmensnachfolger oder Nachfolgerinnen sich gerade in so einem Alter befinden, in dem sie gerade ein Haus gekauft haben, ja, und mitten in der Familienplanung sind oder vielleicht zumindest das Haus noch abbezahlen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich gar kein Eigenkapital habe oder auch sehr wenig Eigenkapital? Muss mein Traum vom Unternehmenskauf dann platzen?
Nein, also der Traum muss nicht platzen. Dafür haben wir eine sehr große Palette an Möglichkeiten, auf die Banken und Käufer zurückgreifen können. Man muss halt das Risiko auf mehrere Schultern verteilen. Und das macht man, indem man zum Beispiel die Bürgschaftsbank des Landes Hessen mit einbindet. Die kann für Teile des Kredites in der Regel 60-80% Bürgschaft stellen. Dann gibt es die Beteiligungsmanagementgesellschaft des Landes Hessen. Da können Sie also tatsächlich eigenkapitalähnliche Finanzierungsbausteine bekommen, die aber bei der Bank dann wiederum wie Eigenkapital wirken. Gibt es verschiedene Modelle für kleinere, für größere Dinge. Und dann gibt es natürlich noch den Klassiker, dass auch der Verkäufer, wenn er wirklich Interesse daran hat, dass der im Moment im Raum stehende Nachfolger wirklich sein Nachfolger ist und er da eine Identifikation aufgebaut hat, dann kann es auch sein, dass Verkäufer einen Teil des Kaufpreises als Darlehen geben, dass man ihn also in Raten abbezahlt oder vielleicht auch gestundet kriegt für 5 Jahre oder ähnliches. Das sind dann so gängige Modelle, die man machen kann, aber es ist natürlich so, es bedarf dann schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, auch im Hinblick auf die vorhin erwähnten Zukunftsperspektiven und Entwicklungen, die eine Branche einen Markt nehmen kann, weil weniger Eigenkapital heißt ja auch, es ist mehr zu finanzieren und mehr zu finanzieren heißt höhere Raten und das muss sich natürlich im Unternehmen auch tragen lassen. Das heißt, der Cashflow, der künftig erwirtschaftet wird, muss groß genug sein, dann die höheren Raten tragen zu können für so eine Vollfinanzierung.
Ich finde jetzt noch diesen Punkt ganz spannend, dass der Verkäufer Teile des Kaufpreises als Darlehen geben kann. Mhm. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung mit? Also passiert das öfters oder sind die Verkäufer in der Regel bereit, das zu tun? Und wie könnte das denn aussehen?
Naja, also die inhaltliche Form an sich ist ein ganz normaler privatschriftlicher Darlehensvertrag mit den üblichen Regeln, Zinssatz, Laufzeit, Rate, Sicherheit. Letzten Endes hängt es ein bisschen davon ab, wie so die Chemie zwischen Käufer und Verkäufer ist. Wenn die gut miteinander können und der Verkäufer ein wirklich hohes Interesse auch für seine Mitarbeiter, für den Fortbestand des Unternehmens hat, dass genau dieser Käufer das macht, dann erlebe ich das schon, dass es immer mal wieder dazu kommt, dass so vielleicht 20-30% vom Kaufpreis tatsächlich in Raten oder in Teilschritten bezahlt werden können. Für den Käufer immer gut. Für den Verkäufer natürlich schwierig, weil er ein paar Jahre länger das Risiko tragen muss, dass seine Firma auch ordentlich weitergeführt wird. Ja, und er hat ja eine gewisse Vorstellung, warum er diesen Kaufpreis haben will. Das hängt ja auch mit Altersvorsorge dann oftmals zusammen. Und wenn man dann plötzlich auf 20-30% verzichtet und die nur in Raten kriegt, dann ändert das ja auch die persönliche Planung. Deswegen ist das schon ein Punkt, der nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Aber trotzdem habe ich letztes Jahr selber erst wieder erlebt bei einer Nachfolge, am Ende des Tages tatsächlich dann gemacht wird. Und der Käufer hat dann immer noch mal das Bewusstsein zu entwickeln, dass er natürlich den Verkäufer immer noch informell mit im Unternehmen hat, weil er ja noch eine Verpflichtung erfüllen muss. Das heißt, er trennt sich nicht so sauber von, naja, alte Zöpfe klingt jetzt ein bisschen negativ, aber man ist halt den Vorgänger nicht los und muss sich immer mit dem auseinandersetzen, dem seine Ideen auch ein bisschen erklären, wenn man das partnerschaftlich machen möchte. Kann aber natürlich auch davon profitieren, weil der vielleicht dann noch länger als geplant seine Erfahrung mit einbringen kann.
Also heißt eigentlich, wenn die Chemie stimmt, dann ist das gar nicht so schlecht.
Wenn die Chemie stimmt, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten eine gute Sache, auch für die Mitarbeiter, weil dann so die Mischung, glaube ich, den Erfolg aus.
Wie sieht's aus? Gibt es noch weitere planbare Kosten, die im Rahmen einer Übernahme entstehen können?
Also man hat grundsätzlich natürlich den Kaufpreis, das ist völlig klar. Man darf nicht unterschätzen, so eine Unternehmensnachfolge, so ein Kauf eines Unternehmens braucht Zeit, weil diese ganzen vorbeschriebenen Prüfungen, die gemacht werden müssen, die auch mit verschiedenen Perspektiven erfolgen sollten, einmal aus steuerlicher Sicht, da muss man dann den Steuerberater mit einbinden, aus wirtschaftlicher Sicht, macht man auch mit dem Steuerberater oder Unternehmensberater und natürlich aus juristischer Sicht, weil man ja auch alle Verträge und Verpflichtungen, die da sind, prüfen lassen muss. Das sind alles Kosten, die man noch nebenbei mitbezahlen muss, also Kosten für Beratung. Vielleicht muss man noch die ein oder andere Marktstudie machen lassen für Marktentwicklung. Da kommt also einiges zusammen. Dann muss man die Bank frühzeitig mit einbinden. Auch dafür muss Zeit und je nach Fachmann, den man an seiner Seite hat, Geld mit eingeplant werden. Das heißt, man hat also bestimmt 15-20% noch an Nebenkosten im Zeitverlauf, die man berücksichtigen muss, die man also, bevor man die Finanzierung bekommt und das Geld vielleicht wiederbekommt, vorstrecken muss. Und dann darf man ja nicht vergessen, man möchte das Unternehmen ja nach seinen Vorstellungen weiterentwickeln. Das heißt, sie werden also früher oder später in den ersten 1-3 Jahren Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen machen, weil sie sagen, ich möchte die Maschine austauschen, das Gerät austauschen, weil ich vielleicht ein paar andere Sachen produzieren oder herstellen möchte oder andere Dienstleistungen erbringen möchte, mehr Mitarbeiter einstelle und dann einen anderen Kostenblock habe. Und das sind Dinge, wo die Erwartungshaltung bei Banken auch da ist, dass die gleich mitfinanziert werden und man nicht ein halbes Jahr nach Übergabe kommt und sagt, so, jetzt habe ich einen Plan, jetzt habe ich das Unternehmen kennengelernt, jetzt möchte ich das und das machen. Also insofern muss man auch das mit einkalkulieren.
Also heißt, die Bank hätte schon am liebsten direkt auch so einen Plan, was man in den kommenden Jahren vorhat und wo man vielleicht Investitionen tätigen möchte, dass man direkt eine höhere Summe als die Kaufpreissumme aufnimmt?
Ja, also die Bank hat ganz klar die Erwartung, dass sie die nächsten 5 Jahre mal skizzieren, was sie alles an Veränderungen, Verbesserungen vornehmen wollen, was das nach sich zieht, was das für Rentabilität auch mit sich bringt, aber natürlich auch, was es für Kosten, Finanzierungskapitalbedarf mit sich bringt. Da müssen Sie schon von Anfang an klar Ihre Vorstellung entwickeln. Und das bedarf auch Zeit und gewissen Anforderungen. Und so kommt dann einiges zustande, dass Sie eben tatsächlich nicht nur den Kaufpreis finanziert haben, sondern Nebenkosten und weitere Investitionen.
Und 10-15% vom Kaufpreis, meinen Sie, sollte man einkalkulieren?
Weil das bezieht ist dann ja sich schon auf die Nebenkosten. Weil ich sag mal so, wenn wir in unserem Beispiel vorhin bleiben, ein Unternehmen, was 600.000 Euro kostet, wird wahrscheinlich entweder einen hohen Mitarbeiterstamm haben. Wenn ich den weiterentwickeln will, muss ich viel in Fortbildung investieren. Es ist vielleicht auch die eine oder andere Maschine oder Fuhrpark da, wo ich investieren muss. Das heißt, da kommen bestimmt so aus dem Bauch, ohne konkrete Zahlen zu kennen, aber bestimmt nochmal 100 oder 200.000 zu den 15-20% Nebenkosten dazu, die ich irgendwie mit einbeziehen muss, weil diese Dinge eben tatsächlich einfach Geld kosten.
Aber da ist ja dann vielleicht auch ein ganz guter Tipp, dass es gerade, wenn wir über Beratungsleistungen sprechen oder auch vielleicht Digitalisierung oder Veränderungen im Unternehmen, gibt es da ja auch wirklich viele Zuschüsse.
Da gibt es natürlich viele Unterstützungsmöglichkeiten, gar keine Frage. Da haben wir die KfW, die wahnsinnig viel Programme bereitstellt. Hier in Hessen haben wir noch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank, die WI-Bank. Und in Kombination mit den vorhin genannten Partnern auch, mit der Wirtschaftsbank und der BMH, kann man da ein ordentliches Paket schnüren und auch für alle Fälle den richtigen Baustein finden. Und es gibt natürlich auch das ein oder andere Zuschussprogramm, wo man Unterstützung bekommen kann, also geschenktes Geld, was man nicht zurückzahlen muss, was aber im Allgemeinen nur funktioniert, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Das heißt, man muss dann von Anfang an sich über das Volumen im Klaren sein und dann gucken, welche Bausteine brauche ich wie lange und dann das Paket halt mit Fachleuten zusammenstellen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, frühzeitig in die Planung die Bank mit einzubeziehen, weil man da natürlich den Fachmann für so Finanzierungsstrukturen auch hat, um da die möglichen und nötigen Unterstützungen zu bekommen.
Ich dachte jetzt auch an die RKW-Zuschüsse, die es ja auch gibt für Beratungsleistungen. Ja. Die könnte man ja auch schon im Voraus eigentlich in Anspruch nehmen, wenn man gerade mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu übernehmen. Da gibt es ja sogar bis zu 50% Zuschuss.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja schon ein paar Mal das Wort Fachmann, Fachleute benutzt. Diese Fachleute muss man natürlich bezahlen. Und um diese Nebenkosten zu reduzieren, kann man auch für Beratung Förderung in Anspruch nehmen über das RKW. Da werden also qualifizierte Berater gelistet für solche Vorgänge, für Finanzierung, für kaufmännische Beratung, betriebswirtschaftliche, aber auch für Prozessänderungen, Fertigungssysteme. Also da können Sie für jeden Bereich einen Fachmann bekommen. Und dann gibt es die BAFA, die ja auch die ein oder andere Beratungsunterstützung gewährt. Das hängt halt einfach von dem Inhalt der Beratung ab und dann muss man das wie bei allen Förderungen vor Beginn der Beratung, vor Beginn der Maßnahme muss man das natürlich beantragen und dann geht das aber relativ schlank in der Abwicklung. Und wenn man dann so einen Fachmann an seiner Seite hat, hat man den Vorteil, der hat meistens auch den Fahrplan parat, wie das Ganze so von der Reihenfolge ablaufen muss, wer was wann prüft und wo man dann hingehen muss. Und dann kommt man auch relativ gut zum Ziel.
Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit.
Ja.
Wie lange brauchen denn die Nachfolger in der Regel, um den Verkaufspreis für das Unternehmen abzubezahlen?
Das hängt ein bisschen von der Struktur des zu erwerbenden Betriebes ab. Wenn ich den klassischen Firmenwert, den klassischen Kaufpreis nehme, wo jetzt nicht besonders ein einzelnes Asset bewertet wird, dann habe ich in der Regel den Klassiker, dass ich eine 10-Jahres-Laufzeit habe. Da sind auch die Förderprogramme drauf abgestimmt. Damit es fürs Unternehmen charmant wird, ist meistens 1 oder 2 Jahre tilgungsfreie Zeit vereinbart und dann geht es halt mit der Tilgung los. Wenn man Vermögenswerte erwirbt, also der klassische Asset-Deal, dann kann man, wenn zum Beispiel ein Grundstück dabei ist, natürlich auch die Teile, die auf ein Grundstück und Gebäude entfallen, für 20 Jahre, also richtig noch länger finanzieren, dass die Belastung ein bisschen kleiner ist. Und die anderen Wirtschaftsgüter, die man dann erwerben kann, die sollte man in der Regel bezogen auf die übliche Abschreibungsdauer finanzieren, also fristenkongruent, damit dann alle kaufmännischen Parameter zusammenpassen. Und dann ergibt sich automatisch eine Laufzeit zwischen 5 bis 10 und wie gesagt, ein Grundstück dabei ist eben auch gerne ein bisschen länger.
Und jetzt hatten wir ja eingangs darüber gesprochen, dass man zum Beispiel über diese Unternehmensbörsen ja ganz aktiv ein Unternehmen zum Kauf suchen kann. Mhm. Eine andere Option, die besteht, ist ja, dass ich als Nachfolger mich selbst zur Verfügung stelle und selbst ein Inserat aufgebe in der Unternehmensbörse.
Ja.
Und auch da ist es ja möglich, einen Preis anzugeben. Wie sehen Sie das? Sollte man einen möglichen Kaufpreis angeben oder sich da auch noch nicht so in die Karten blicken lassen?
Also ich bin der Meinung, dass es die Wege verkürzt und unnötige Gespräche spart, wenn man klar reinschreibt, im Grunde genommen, was man sich leisten kann. Derjenige, der auf der Plattform dann die Zahl sieht, der weiß, erstens ist es natürlich kein Kaufpreis-Zahlungsversprechen, sondern es ist nur eine Bandbreite. Aber man unterstellt in der Regel, wenn Sie eine klare Zahl angeben, dass sie sich vorher mit ihrem eigenen Budget, mit ihren eigenen Möglichkeiten beschäftigt haben, kaufmännische Kompetenz bewiesen haben, weil sie eben einfach vorher festgestellt haben, was kann ich mir als Käufer tatsächlich leisten. Und dann weiß die andere Seite auch Bescheid, okay, auf das Inserat brauche ich nicht antworten, weil reicht nicht, ich habe andere Vorstellungen. Oder es ist genau das Richtige, das passt zu meinen Vorstellungen und dann kann man halt in die Gespräche gehen. Also ich glaube, man vergibt sich weder auf Verkäufer- noch auf Käuferseite irgendetwas, wenn man eine Zahl nennt. Die muss man natürlich mit ein bisschen Spielraum nennen, aber man muss, finde ich, wenn man beide Seiten charmant zusammenbringen möchte in angemessener Zeit, einfach von vornherein eine Hausnummer haben, damit alle eine Vorstellung haben, wo die Reise hingehen kann. Das ist, ich hatte ja vorhin mal so die Metapher zu dem privaten Hauskauf gemacht. Wenn einer eine Wohnung sucht, wird er nicht nach einem Inserat für ein Einfamilienhaus gucken. Und das kann ich halt auf dem Wege so ein bisschen vornherein ausschließen, dass die Möglichkeit sehr hoch ist, dass die, die miteinander sprechen, auch tatsächlich an derselben Sache Interesse haben. Und insofern finde ich, ist das schon ein guter Weg und ich würde das so empfehlen.
Super, danke. Und haben Sie denn noch ein Abschlussfazit, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchten?
Ja, ich habe immer gerne so das ein oder andere Sprichwort in Erinnerung, weil ich von meiner Oma da ein bisschen geprägt worden bin, die Erziehung viel über Sprichwörter gemacht hat. Und eines ist halt auch ganz klar, prüfe, wer sich bindet. Wir haben ja vorhin über die Laufzeit festgestellt, dass man 5 bis 10, teilweise 20 Jahre sich mit einem Unternehmen verbindet und alles, was da dran hängt, miterleben muss. Und deswegen muss man sich das sehr gut überlegen, ob man bereit ist, diese Verpflichtung, diese Belastung zu tragen. Das muss man tatsächlich finanziell machen, aber auch persönlich. Die Familie muss dahinter stehen. Man muss selber für sich klarkriegen, dass man auch den hohen Zeiteinsatz, der damit zusammenhängt, tragen will. Und dann ist man am Ende auf dem richtigen Weg und kann die vielen Chancen, die mit so einer Nachfolge zusammenhängen, sich eigentlich sehr gut und engagiert erarbeiten.
Also prüfe, wer sich bindet.
Genau.
Das ist das Motto.
Das ist das Motto, in der Tat.
Sehr gut. Dann erlauben Sie mir noch eine letzte Frage, Herr Gottwald.
Ja, bitte.
Wir haben ja beide schon festgestellt, dass wir gar nicht aus Nordhessen sind, sondern zugezogen.
Ja.
Und da würde mich interessieren, was Sie denn besonders an Nordhessen schätzen gelernt haben oder was Ihr persönliches Highlight ist in der Region.
Mein persönliches Highlight in der Region ist tatsächlich die wunderbare Landschaft, in der wir hier leben. Ich sage immer gerne zu Freunden, ich komme ja ursprünglich aus Bremen, und die dann immer sagen, ja, da so Hessen, und die haben dann immer nur so die Kasseler Berge im Kopf, und ich dachte immer, ja, andere machen hier Urlaub, ich darf hier leben. Man ist so schnell im Grün, man hat ganz tolle Möglichkeiten zur Entspannung, hat trotzdem hier in Kassel ganz tolle Vernetzung, es ist alles da, was die Großstadt bietet, und wir haben eine sehr tolle Universität, die viel auch unternehmerischen Nachwuchs und Mitarbeiternachwuchs hervorbringt. Tolle Unternehmen werden aus der Universität geboren. Also Unternehmertum entsteht hier, wächst dynamisch, und es wird hier viel in der Region dafür getan, dass das auch so weitergeht. Und ich freue mich immer, wenn ich da meinen Teil zu beitragen kann und wenn ich eben auch erleben kann, wie das hier so weitergeht. Ich bin gerne in Nordhessen.
Ach, das ist sehr schön. Ja, dann vielen Dank.
Ja, geschehen.
Wir sind dann auch am Ende des Interviews angelangt. Danke für das angenehme Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Zum Thema Finanzierung bietet die IHK übrigens auch Finanzierungssprechstunden und Seminare an. Alle Informationen dazu verlinke ich in den Shownotes. Wenn Sie sonst konkrete Fragen haben, dann schicken Sie mir doch gerne eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache. Bis bald!